Der Mann, den ich hier treffen will, ist fast ein Jahrhundert alt. Es ist nur noch ein kleiner Rest von dem filmstarhaft guten Aussehen seiner Jugend übrig. Mit weißem Haar, hager, sitzt er allein auf der Bühne und trommelt mit den Fingern auf seine Knie. Er legt den Kopf in den Nacken und wirft einen gestrengen Blick in die Menge, auf die Nachzügler, die unbeholfen in den Gängen stehen und verlegen lächeln. Auf das junge Paar, das seine Kinder mitgebracht hat, ein Mädchen im Kindergartenalter, das mit den Beinen baumelt, und den älteren, reglosen Jungen mit dem ernsten Gesicht. Auf mich. Wenn sich zwei Fremde in einem überfüllten Raum in die Augen sehen, wendet normalerweise einer den Blick ab, aber keiner von uns tut das. Alexei Iwanow wird heute Abend aus seinen Memoiren lesen, dem schmalen Buch mit dem roten Umschlag, das auf dem Tisch neben seinem Sessel liegt. Ich habe es inzwischen so oft gelesen, dass ich zu seinen Worten lautlos die Lippen bewegen könnte. Ein Hügel verschwindet aus dem Blickfeld und auch die Stimmen verklingen. Wir sind wie Schiffbrüchige, die auf einem einzelnen Wrackteil in Richtung Meer treiben und alles zurücklassen, was uns mit der Menschheit verbunden hat. Alexei erhebt sich.
»Ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind«, sagt er mit messerscharfem Akzent. Und nun will ich beginnen.
Der letzte Bolschewik ist ein Bericht über seine Zeit auf Stalins Weißmeerkanal, erzählt in Form von Kurzgeschichten, damit man beim Lesen nicht vergisst zu atmen. Heute hat Alexei die Geschichte des zum Scheitern verurteilten Einsatzes eines Arbeitstrupps ausgewählt, der in eine düstere, winterliche Wildnis aufbricht, um eine Straße zu bauen, die nie jemand befahren wird. Die Gruben, die die Gefangenen ausheben, sind für sie selbst bestimmt. Sie sollen zu ihrem eigenen Grab werden. Meine Hände fühlen sich feucht und schwer an und meine Zehen beginnen in den Stiefeln zu kribbeln. Der Mann mittleren Alters, der neben mir sitzt, zieht seinen Mantel fester um sich und das kleine Mädchen weiter vorne baumelt nicht mehr mit den Beinen, sondern sitzt mit ebenso durchgedrücktem Rücken da wie ihr älterer Bruder. In einem Vorlesungssaal voller Menschen hat Alexei Iwanow jedes Geräusch zum Verstummen gebracht. Er ist am Ende der Geschichte angelangt und klappt das Buch zu.
»Ich stehe für Fragen zur Verfügung«, sagt er.
Leises Füßescharren ist zu hören. Irgendwo im Hintergrund hustet jemand und ein Baby beginnt zu wimmern, gefolgt von dem beruhigenden Sch der Mutter. Alexei macht gerade Anstalten, sich in seinen Sessel zurückzulehnen, da hebt der Mann neben mir plötzlich die Hand. Alexei lächelt breit und deutet auf ihn.
»Fangen Sie an.«
»Meine Frage ist ziemlich persönlich«, sagt mein Nachbar mit breitem schottischem Zungenschlag. »Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus.«
»Bitte sehr.«
»Sie haben diese Memoiren jemandem gewidmet, den Sie bloß Kukolka nennen. Bestünde die Möglichkeit, dass Sie uns verraten, um wen es sich dabei handelt?« Das Lächeln verschwindet aus Alexei Iwanows Gesicht. Ohne dieses Lächeln sieht er nicht mehr aus wie der berühmte Dissident und Schriftsteller, der gefeierte Historiker. Er ist nur noch ein alter Mann, gebeugt unter der Last von über 9 Jahrzehnten Leben. Er blickt sich erneut im Saal um, und da stößt das Baby irgendwo in unserer Mitte einen weiteren erschrockenen Schrei aus. Alexeis Blick bleibt eine halbe Sekunde lang an mir hängen, bevor er weitergleitet.
»Ihren Namen spreche ich niemals laut aus«, sagt er. »Und wenn ich es täte, würde ich ihn schreien.«
Ich verlasse meine Sitzreihe und gehe auf die Bühne zu. Das Publikum zerstreut sich, aber Alexei schüttelt noch immer Hände und plaudert mit den Organisatoren. Ich habe alle seine Schriften gelesen, meist zusammengekauert in einem Lesesaal der Bodleian Library, und das Ergebnis dieser muffigen Stunden in vollkommener Stille ist, egal wie menschlich der Mann auch aussieht, Alexei Iwanow ist für mich zu einer beinahe mythischen Figur geworden, zu einer Legende.
»Hallo Sie«, sagt er und wendet sich mir zu.
Sein Lächeln ist wie das Licht einer Fackel. Ich habe Ihre Lesung sehr genossen, Mr. Ivanov, sage ich, als ich meine Stimme wiedergefunden habe. Vielleicht ist genießen nicht das richtige Wort, aber er nickt. Ihre Geschichte ist inspirierend. Ich hatte mir vorgenommen, das zu sagen, aber erst nachdem ich es ausgesprochen habe, merke ich, wie ernst ich es meine. Ich danke Ihnen, sagt er. Ich heiße Rosemary White, Rosie. Ich habe in Oxford Ihre Ausschreibung gesehen. Dort bin ich Doktorandin. Ich huste. Sie suchen für den Sommer eine wissenschaftliche Mitarbeiterin? So ist das, sagt er freundlich. Jemanden, der mit mir nach Moskau kommen kann. Ich lockere den Griff um meine Handtasche. Ich würde mich gerne bewerben, falls die Stelle noch frei ist. Das ist sie. Ich habe nicht viel Erfahrung auf Ihrem Gebiet, aber ich spreche fließend Russisch und Englisch. Am Donnerstag bin ich in Oxford, sagt er. Wollen wir uns dort verabreden? Ich würde Ihnen gerne mehr darüber erzählen. Unbedingt, danke. Nur fahre ich morgen nach Yorkshire, um die Großmutter meines Verlobten zu besuchen. Sie lebt allein, wir besuchen sie einmal im Monat. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das alles hinausplappere. Am Wochenende bin ich zurück. Gut, dann dieses Wochenende, sagt er. Seine Stimme klingt sanft. Um uns herum sind als angenehmes Summen Menschen zu hören, die sich unterhalten und scherzen. Aber etwas in Alexeis Augen löst in mir plötzlich das Verlangen aus, mich gegen einen schneidenden Wind zu stemmen. Vielleicht ist der Textauszug, den er gerade vorgelesen hat, vielleicht sind die Einzelheiten über das Weiße Meer, die verlassenen Straßen, jene langen Winter in meinem Gedächtnis noch zu frisch. Vielleicht sehen die Leute, wenn sie ihn anschauen, immer nur diese Dinge.